Willkommen zum Podcast IFZ Talking Finance aus dem Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ. Mein Name ist Thomas Bierer.
Und ich bin Timo Herroth.
Und wir begrüßen Sie zum Gespräch mit Rolf Weilenmann von der Helvetischen Bank. Herzlich willkommen, Rolf. Zuerst bedanken wir uns ganz herzlich dafür, dass du dir Zeit für dieses Gespräch nimmst. Bevor wir tiefer in die Themen der Unternehmensfinanzierung einsteigen, möchten wir mit einer Frage zu deiner persönlichen Laufbahn starten. Lieber Rolf, du leitest bei der Helvetischen Bank den Corporate Finance Bereich. Wie hat es dich zur Helvetischen Bank verschlagen und was hat dich dazu bewegt, dich vertiefter mit dem Thema Unternehmensfinanzierung auseinanderzusetzen?
Zuerst einmal vielen Dank für die Einladung, welche mich sehr gefreut hat. Wie so viele in meiner Berufsgilde habe ich nach dem Wirtschaftsstudium bei einer der beiden Schweizer Großbanken, in meinem Fall im Kapitalmarktgeschäft, begonnen und ging nach den ersten paar Jahren zu einer internationalen Großbank nach London. Anschließend verbrachte ich mehrere Jahre im Corporate Finance einer der Big Four Audit Firms in der Schweiz, wo ich neben M&A-Themen auch Finanzierungsthemen behandelt habe. Aber der direkte Kontakt zum Kapitalmarkt hat mir definitiv gefehlt. Da ging ich dann wieder als nächster Schritt zurück in eine Bank, in eine kleinere Bank, wo wir versucht haben, ein Corporate Finance und Kapitalmarktgeschäft aufzubauen. Das hat aber dann aus unterschiedlichen Gründen nicht so richtig geklappt. Mir wurde dann etwas später offeriert, das Gleiche nochmals zu machen bei der Helvetischen Bank. Und dort hat es erfreulicherweise sehr gut in kurzer Zeit funktioniert. So konnten wir im Bereich Equity Capital Market schnell zu Nummer 5, später dann zu Nummer 4 aufsteigen und im Debt Capital Market uns bei kleineren Anleihen sogar als Marktführer etablieren. Aber grundsätzlich im Bereich Corporate Finance bin ich gelandet, da ich als Student 2 Assessment Center bei Großbanken machen durfte und offensichtlich gut abgeschlossen habe und dann auswählen konnte, wo ich hinging. Ich ging dann zu der einen Großbank, war in einem Junior Pool, wurde ausgewählt für Projekte von einzelnen Seniors und das waren dann primär Kapitalmarktprojekte und Finanzierung und daher bin ich eigentlich diesem Bereich mit Unterbrüchen während vielen Jahren treu geblieben.
Ja, Rolf, vielen Dank. In der kürzlich von uns veröffentlichten IFZ-Finanzierungsstudie 2021 hast du für uns ja auch einen Gastartikel geschrieben mit dem Titel »Kleinere Anleihen als Finanzierungsalternative«. Darin erwähnst du, dass sich in den letzten rund 10 Jahren ein Segment für kleinere Anlagen in Kontinentaleuropa entwickelt hat. Wir finden natürlich sehr viele Details dazu in der Studie, die auch online abrufbar ist, haben aber trotzdem noch mal folgende Frage an dich. Welche Vorteile bietet die Emission einer kleineren Anleihe und weshalb kann die Investition in kleinere Anleihen für Investoren sinnvoll sein?
Ja, also jedes Finanzierungsinstrument verfügt bekanntlich über Vor- und Nachteile. Da ist es auch insbesondere für größere Unternehmen meistens sinnvoll, Kredit- und Anleihenlösungen zu implementieren. Was sind jetzt aber die wichtigsten Vorteile der Anleihe aus Emittentensicht? Zuerst sicher mal die Kosteneffizienz. Also es geht um kompetitive All-in-Kosten, insbesondere bei einer ganzheitlichen Betrachtung. Was meine ich jetzt mit einer ganzheitlichen Betrachtung? Mir ist es wichtig, dass nicht Äpfel mit Birnen verglichen werden. Das heißt, dass ich neben den Zinskonditionen auch die anderen wesentlichen Finanzierungsbedingungen berücksichtige. Heißt, insbesondere Anleihen haben üblicherweise keine oder nur sehr limitierte Financial Covenants im Gegensatz zu Krediten, also kein Net Financial Debt EBITDA Covenant, sondern üblicherweise vielleicht eine EK-Quote oder eine Ausschüttungsbegrenzung. Ebenfalls haben Anleihen keine Sicherheiten und sind da viel weniger einschränkend. Kommt auch hinzu, da keine Sicherheiten gewährt werden, findet eine Ausdehnung der besicherten Kreditfähigkeit statt und es können auch günstigere Konditionen teilweise für besicherte Kredite erzielt werden. Dann geht es um die Schuldendiversifikation. Man gewinnt zusätzlich Investoren und kann die Bankenabhängigkeit reduzieren und dann auch ganz wichtig für Debütemittenten die Festübernahme. Wir übernehmen Emissionen bei Lancierung üblicherweise fest. Man spricht von einem sogenannten Firm Underwriting oder von einer Platzierungsgarantie, was insbesondere am Markt wichtig ist, wenn ich einen neuen Emittenten bringe. Das Ganze generiert natürlich Transaktionssicherheit. Laufzeiten, weiterer Vorteil, mittel- bis langfristige Laufzeiten mit fixen Zinssatz und somit kann ich das entsprechend immer noch sehr tiefe Zinsniveau ohne Absicherungskosten langfristig anbieten. Und schlussendlich ist eine Anleihe, eine Sockelfinanzierung ohne Kündigungsmöglichkeit durch Investoren. Es gibt zwar Möglichkeiten für den Emittenten, aber der Emittent hat das Geld für sicher, ist eine Bulletstruktur. Und da gibt es noch weitere Vorteile, erhöhte Kapitalmarktvisibilität, einfache Dokumentation etc. Jetzt ist es aber so, das sind die Vorteile, aber ich möchte auch nicht verschweigen, es gibt natürlich auch immer Nachteile. Eine Anleihe hat ein fixes Finanzierungsvolumen, es ist also keine atmende Kreditfinanzierung. Eine flexible Beanspruchung während der Laufzeit ist schlecht möglich, es gibt Ausnahmen, frühzeitige Kündigungsmöglichkeiten, Staffelung der Laufzeiten etc. Aber grundsätzlich ist die Anleihe eher starr, es gibt ein Mindestvolumen, regulatorisch bedingt von 20 Millionen Schweizer Franken, wobei kleinere Volumen sind auch möglich mit Privatplatzierungen und es gibt Publikationspflichten, die ich einhalten muss und wenn ich keine Festübernahme habe, gibt es ein Platzierungsrisiko bei der Anleihe. Und das sind die Vor- und Nachteile mal grundsätzlich für Anleihen. Und jetzt zu den kleineren Anleihen, es ist ja so, dass in der Vergangenheit Bonds eigentlich nur von größeren Emittenten ab einem Mindestvolumen von 100 Millionen begeben wurden, da dies die Mindestanforderungen von traditionellen Fixed-Income-Investoren wie Pensionskassen und Versicherungsgesellschaften ist. Wir konnten dann aber in den letzten Jahren den Beweis erbringen, dass eben auch kleinere quotierte Anleihen mit einem Emissionsvolumen von 20 bis 100 Millionen für kleinere Emittenten interessant sein können und das haben wir gemacht für Emittenten in der Schweiz, wie auch in Deutschland, für quotierte Gesellschaften und auch privat gehaltene Gesellschaften. Und jetzt zurück zur Frage, die Vor- und Nachteile des Finanzierungsinstruments kleinere Anleihen sind eigentlich die gleichen wie die genannten bei größeren Anleihen, nur haben wir eben dieses Instrument geöffnet, auch für kleinere Emittenten und für kleinere Transaktionsvolumina. Und noch schnell zur zweiten Frage, Vorteile für Investoren. Es ist so, dass Investments im sogenannten Crossover-Bereich, also im Double B und Triple B, logischerweise höhere Renditen offerieren als im Triple, Double oder Single A, jedoch immer noch bei relativ überschaubaren Risiken. Es ist nämlich insbesondere so, dass die Ausfallquoten zwischen Triple B minus und Double B plus, also beim Übergang vom Investment Grade in den Sub-Investment Grade, nicht überproportional steigen. Es ist aber auch so, dass viele Geldgeber, zum Beispiel die klassischen Fixed-Income-Investoren mit ihren üblichen Fixed-Income-Anlagevehikeln eben ein Investment-Grade-Rating brauchen, was wiederum dazu führt, dass sie bei Double-B-Emittenten oder Emittenten ohne explizitem Rating nicht investieren dürfen. Und das bedeutet, dass in unserem Bereich Emissionen im starken Sub Investment Grade für Investoren mit flexiblen Investitionsrichtlinien oft risikoadjustiert sehr attraktive Renditen offerieren.
Ja, vielen Dank für diese Ausführungen. Du hast es eingangs erwähnt, oder? Es ist immer sinnvoll, eben auch einen Mix anzustreben aus Kreditfinanzierung und Anleihenfinanzierung mit den soeben erläuterten Vor- und Nachteilen. Im Gastartikel hast du auch geschrieben, dass kleinere Anleihen im gesamten Fremdkapitalfinanzierungsmix noch eine untergeordnete Rolle spielen. Dennoch ist die Relevanz für mittelgroße Schweizer Firmen nicht zu vernachlässigen. Oft existieren jedoch keine externen Ratings für dieses Segment der Fremdfinanzierung. Wie wird dann genau das Risiko einer kleineren Anleihe ermittelt und erfasst?
Das ist ein mehrstufiger Prozess. Zuerst wird das Risiko im Rahmen des indikativen Pricings durch die Bank beurteilt und dann nach der Mandatierung der Bank wird das Risikoprofil im Rahmen der Due Diligence durch die Bank noch genauer analysiert. Jetzt ganz konkret, was wird gemacht? Wir setzen uns einerseits mit der Industrie des Emittenten vertieft auseinander. Andererseits studieren wir das Geschäftsmodell der Firma, um ein Geschäftsprofil zu erstellen. Und auch sehr wichtig, wir analysieren selbstverständlich im Detail die Financials der Gesellschaft, um ein Finanzprofil herzuleiten. Und es ist natürlich so, dass wir mit der Festübernahme als Bank selber ins ökonomische Risiko gehen und mit der Prospekthaftung in ein juristisches Risiko, was zum Beispiel Debt-Plattformen beides nicht machen. Und daher haben wir ein sehr großes Interesse an einer realistischen Risikobeurteilung. Zum Thema Rating, ein zusätzliches externes Rating ist auch möglich, regulatorisch nicht vorgeschrieben und häufig auch nicht vorhanden, da unsere nicht traditionellen Investoren, wie beispielsweise unabhängige Vermögensverwalter, Family Offices, weniger Wert darauf legen als die klassischen Fixed Income Investoren. Und vielleicht noch eine Klammerbemerkung zum Pricing, ist es sehr eng verknüpft mit dem Risiko. Die absolute Beurteilung des Risikos kann leider nicht einfach mechanistisch in ein Pricing übergeleitet werden. Neben den Analysepunkten oder Schritten, die ich jetzt erwähnt habe, ist es noch absolut zentral, dass wir die aktuelle Kapitalmarktverfassung und auch das Pricing von einer Peer Group, also von vergleichbaren Unternehmen, also ich schaue die Renditeerwartung von Investoren an bei vergleichbaren Unternehmen, dass wir das auch anschauen. Und somit ergibt sich auch via Peer Group ein implizites Rating, das uns hilft in der Risikobeurteilung.
Rolf, das ist spannend. Vielleicht noch, du hast jetzt so die Parallelität von kleineren Anleihen zu größeren Anleihen erwähnt. Du hast erwähnt, wie wichtig, welche Rolle Ratings spielen. Im Artikel erwähnst du noch, dass eine robuste Bond-Story auf jeden Fall auch entscheidend ist für kleinere Anleihen. Dafür muss natürlich der Investor auch von der Kreditwürdigkeit und Kreditfähigkeit für den Schuldendienst überzeugt werden. Vielleicht hier nochmal ganz konkret auf ein paar Kriterien eingehend. Was denkst du, was hier entscheidend ist, damit der Investor von der Anleihe überzeugt werden kann?
Genau, also das ist natürlich eine absolut zentrale Frage. Der Punkt der robusten Bond-Story. Eine robuste Bond-Story umfasst meiner Meinung nach vier Punkte, nämlich erstens ein etabliertes Businessmodell, zweitens angemessene Finanzkennzahlen, drittens gewisse strukturelle Voraussetzungen und viertens Soft Factors. Wenn ich die einzelnen Punkte kurz durchgehe, unter einem etablierten Geschäftsmodell verstehen wir unternehmerische Aktivitäten, welche bereits den Beweis erbracht haben, dass sie funktionieren. Also das heißt, Produkte und Dienstleistungen, die am Markt sind, Kunden sind vorhanden, Umsätze werden generiert, es werden positive operative Cashflows erwirtschaftet. Das Geschäftsmodell muss auch in einer Industrie sein, das über gute Wettbewerbstreiber verfügt, welche das Geschäftsmodell nachhaltig unterstützen. Mit dem zweiten Punkt, angemessene Finanzkennzahlen, was meine ich damit? Ja, das ist jetzt nicht ganz einfach in einem Satz zu beantworten, aber es ist sicher so, dass die wichtigsten Punkte ein operativer Cashflow ist, und zwar in der Vergangenheit, ein Track Record, aber auch ein Ausblick bezüglich Cashflows muss vorhanden sein. Das kombiniert mit einer vernünftigen Verschuldungssituation und einer vernünftigen Eigenkapitalausstattung. In konkreten Zahlen bedeutet das, dass der Umsatz üblicherweise im höheren zweistelligen Millionenbereich oder höher liegt, dass ein paar Millionen EBITDA erzielt werden und Eigenmittel von 25 Millionen vorhanden sein müssen. Die Eigenmittelvoraussetzung oder Anforderung ist übrigens eine Voraussetzung der Schweizer Börse. Die anderen Punkte sind, diktieren uns die Investoren. Noch eine Klammerbemerkung, es ist aber so, wenn die Eigenmittelhürde nicht erreicht wird, gibt es auch die Möglichkeit von Debt Private Placements. Das bedeutet dann auch, dass unsere Emittenten meistens ein Net Financial Debt EBITDA Verhältnis von maximal 4 mit einer rückläufigen Tendenz haben. Das alles sind aber nur Richtgrößen, also beim Eigenkapital, wie erwähnt, und davon kann natürlich auch abgewichen werden. Ich kann es auch anders ausdrücken, der Emittent sollte mindestens ein explizites, veröffentlichtes oder ein viel häufiger implizites Rating von einem schwächeren Double B erreichen. Noch schnell zu Punkt 3 und 4. Punkt 3, strukturelle Voraussetzungen. Da ist zum Beispiel gemeint, dass die Rechnungslegung in einem von der 6 anerkannten Rechnungslegungsstandard wie Swissgap Fair oder IFRS geführt werden muss. Und bei den weichen Faktoren ist insbesondere gemeint, dass die Investoren der Kompetenz und dem Verantwortungsbewusstsein des Managements, des VRs und je nach Konstellation auch der Aktionäre entsprechend Vertrauen entgegenbringen müssen.
Jawohl, also vielen Dank für diese Erläuterung der Bedingungen. Ich finde das immer sehr interessant, wenn wir das den Studentinnen und Studenten beibringen, NetDebitDA und so weiter, dass wir jetzt auch konkret natürlich sehen, welche Bedeutung das dann in der Praxis gerade im Falle einer möglichen Anleihenemission hat. Kommen wir zu einem weiteren Thema, das wir auch im Unterricht oft diskutieren, das ganze Thema der Digitalisierung. Du hast es vorhin schon kurz angesprochen, dass es eben auch Debt-Plattformen gibt, weil in der jüngsten Vergangenheit eben viele solche Lending- und Debt-Plattformen entstanden sind, die eine Schnittstelle für Schuldner und Investoren bieten. Im Gegensatz zu Banken gehen solche Plattformen eben keine Risikoposition ein. Du hast erwähnt, es gibt für euch ein ökonomisches oder auch juristisches Risiko, mitunter aufgrund der Prospekthaftung. Was hast du für eine Erwartung für die Marktentwicklung? Siehst du eine Zukunft für diese Lending- bzw. Debt-Plattformen?
Ja, sehr interessante Frage. Auch nicht ganz einfach zu beantworten. Also wie gesagt, bringen Lending- oder Debt-Plattformen Schuldner und Investoren zusammen und versuchen dies auf eine schlanke, zum Teil automatisierte und auch kosteneffiziente Art und Weise zu tun, was sicher sinnvoll ist und grundsätzlich auch zu begrüßen ist. Ich stelle aber fest, dass vor dem Hintergrund eines gewissen Hypes zu Themen wie Fintech und Digitalisierung in den letzten Jahren sehr viele Plattformen entstanden sind und meines Erachtens steht uns hier ein Konsolidierungsprozess bevor, beziehungsweise hat bereits begonnen. Das heißt, es werden zahlreiche Plattformen zusammengeführt oder gewisse werden einfach vom Markt verschwinden, weil die nicht profitabel sind. Und ich glaube, dass da einer anfänglichen Euphorie in der Zwischenzeit eine realistischere Erwartungshaltung im Moment vorherrscht. Und ich möchte es ein bisschen spezifizieren. Ich möchte meine Aussage dahingehend machen, dass ich der Meinung bin, dass Plattformen insbesondere in zwei Bereichen erfolgreich sein werden. Auf der einen Seite für kleine Finanzierungsvolumen bei einer tiefen Bonität und entsprechend hohen Zinskosten. Plattformen in diesem Bereich wickeln eine große Anzahl von individuellen Transaktionsanfragen stark automatisiert ab, häufig ohne vertiefte Risikoanalyse. Und Kreditnehmer sind primär Privatpersonen, das Gewerbe oder das K von KMU. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich sind Plattformen bei großen Finanzierungsvolumen, sehr guter Bonität und entsprechend tiefen Zinskosten, wie zum Beispiel jetzt auch der Dealpool der Schweizer Börse begonnen hat, aktiv zu werden. Hier leihen klassische Fixed-Income-Investoren wie Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen, öffentlich-rechtlichen Emittenten oder großen Unternehmen Geld auf der Basis meistens eines Ratings von einer großen anerkannten Ratinggesellschaft publiziert wurde. Im mittleren Bereich, und das finde ich jetzt das Spannende, im mittleren Bereich, wo auch die kleineren Anleihen einzuordnen sind, also mittleres Finanzierungsvolumen im zweistelligen Millionenbereich, mittlere Bonität, also weder starkes Investment Grade noch schwaches Sub-Investment Grade, oder anders formuliert, bei Zinskosten irgendwo zwischen 1-4%, ergeben sich für Kreditplattformen jedoch größere Probleme. Ich kenne diverse, die in diesen Bereich reinstoßen wollen, aber es sind immer wieder die gleichen. Zwei Probleme. Auf der einen Seite kann der Kreditvergabeprozess hier nicht stark automatisiert werden. Und auf der anderen Seite besteht eben häufig kein externes Rating. In diesem mittleren Bereich ist nämlich eine sorgfältige Due Diligence zentral, also das heißt eine Risikobeurteilung und eben auch häufig eine Risikoübernahme durch eine Partei, welche sich vertieft mit dem Schuldner auseinandergesetzt hat, wie auch im Kreditgeschäft oder eben bei unseren kleineren, fest übernommenen Anleihen. Und somit bin ich der Überzeugung, ja, Lending-Plattformen können in den beiden Bereichen, die ich erwähnt habe, gut funktionieren, also kleines Finanzierungsvolumen, tiefe Bonität, großes Finanzierungsvolumen, hohe Bonität, haben definitiv ihre Daseinsberechtigung, wobei es aber auch in diesen Bereichen teilweise noch zu viele Plattformen gibt.
Okay, ja, vielen Dank für diese Antwort, sehr spannend. Eben, wir werden das selbstverständlich weiterverfolgen, wie das mit der fehlenden Automatisierung und fehlenden Ratings sich dann auch auswirkt auf den entsprechenden Markt und inwiefern wir da vielleicht eine gewisse Flurbereinigung auch unter diesen Lending- und Debt-Plattformen sehen werden.
Genau, Rolf. Kommen wir von den technischen Inhalten zu guter Letzt vielleicht noch zu einer eher ja, philosophischen Frage. Die Helvetische Bank steht dafür, die Werte des Swiss Bankings festigen zu wollen. Vielleicht grundsätzlich die Frage, was sind für dich die traditionellen Werte des Swiss Bankings? Und denkst du, dass in dieser turbulenten Zeit sich diese Werte aufrechterhalten, ohne den Sprung auch auf den Zug der Megatrends zu verpassen?
Also ich glaube schon, dass diese Werte absolut auch relevant sind in der heutigen aktuellen und in Zeit und in der nächsten Zukunft. Was wir darunter verstehen unter traditionellen Werten des Swiss Banking, das ist Sicherheit, das ist Stabilität, das ist Kompetenz, welche wir unseren Kunden anbieten. Und zwar nicht nur mit klassischen Bankprodukten, sondern eben auch mit innovativen Lösungen. Wobei Innovationen nicht unbedingt komplex, neu oder sogar disruptiv sein müssen. Es können auch bestehende Produkte sein für zusätzliche Kundensegmente. Genau wie wir das vor jetzt gut 10 Jahren gemacht haben, als wir im Frühling oder Sommer 2011 die ersten beiden kleineren Anleihen für Emittenten herausgegeben haben und somit quasi das Instrument Anleihe auch für kleinere Emittenten und kleinere Finanzierungsvolumen lanciert haben. Also das genau gleiche ist, was zur gleichen Zeit im benachbarten Ausland geschehen. Die angelsächsischen Länder waren da zeitlich schon sehr viel früher. Also das heißt, solche Innovationen sind eben für uns sehr wichtig und bezüglich Anleihen sind wir natürlich weiterhin fest überzeugt, dass eine fest übernommene, kosteneffiziente, kleinere Anleihe ohne Sicherheiten oder einhängende Financial Covenants, unter anderem zur Schuldendiversifikation, sicher eine Bereicherung im Finanzierungsmix für viele mittelständische Firmen darstellt.
Gut, das ist ein wunderbares Schlusswort, Rolf. Wir danken dir an dieser Stelle ganz herzlich für die sehr interessanten Einblicke und Ausführungen.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Dankeschön.